Ja, also ich bin der David, habt ihr schon gehört, komme aus Drehbach, habe eine Frau und momentan noch zwei Söhne, könnte mehr werden in den nächsten Wochen. Wir sind ganz gespannt und in freudiger Erwartung. Ja, so viel von mir, wer mehr wissen will, muss mich hinterher ansprechen. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht und bevor wir uns miteinander da hinein aufmachen in den Text, zwei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung, die meisten Texte in der Bibel sind persönliche Biografien, Lebensgeschichten, die Gott mit Menschen geschrieben hat. Neben all den Liedern, neben den Briefen, neben den prophetischen Büchern, Gesetzestexten, gibt es diese sogenannten Narrative, wie sie die Theologen nennen. Und ich finde das Geniale an diesen Biografien, dass sie nicht so verzehrfertig sind, so auf dem Servierteller vorgekaut, sondern dass man oft suchen muss, wo ist hier die Moral? Manchmal sind sogar ziemlich harte Brocken, die man gar nicht gleich auf dem ersten Moment entdeckt, sondern erst, wenn man mal anfängt, im Zusammenhang solche Biografien zu lesen. Manchmal sogar zwischen den Zeilen, weil sich die Schreiber nicht so direkt äußern. Und das finde ich eine sehr bemerkenswerte Besonderheit an diesen biblischen Biografien. Und es ist übrigens auch sehr untypisch für die Literatur der damaligen Zeit und bis hinein auch in unsere. Manchmal wird das oft alles zu sehr auch durchgekaut. Und ja, wir sind selber gar nicht mehr genug herausgefordert. Klar wünscht man sich das, alles verzehrfertig. Aber ich mache euch Mut, euch da aufzumachen. Und die zweite Besonderheit an diesen Texten ist, dass Menschen in diesen Berichten sehr menschlich dargestellt werden. Mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen. Und auch das ist generell ja was ganz, ganz Untypisches für Literatur, wenn man sich vor allen Dingen mit der Literatur des Vorderen Orients beschäftigt. Denn wie heißt es so schön, der Sieger schreibt die Geschichte und dann von den Schwächen der Könige zu lesen und so weiter und so fort. Das ist außergewöhnlich und es ist eine große Chance. Denn wir dürfen also nicht nur von den guten Dingen lernen, die Menschen richtig gemacht haben, sondern auch von den Dingen, die schiefgelaufen sind. Wir dürfen also lernen, wie die Bibel mit Fehlern umgeht. Wie sie Menschen zur Einsicht führt, zur Reue führt und vielleicht sogar zur Lebensänderung. Und ich glaube, dass solche alten Geschichten sogar bis in unsere Zeit hineinhin das Zeug haben, uns vor den gleichen Fehlern zu bewahren. Ich formuliere es mal ganz plump, es ist keiner zu doof, Fehler zu machen. Es ist nur doof, wenn sie keiner einsieht. Also nochmal kurz zusammengefasst, bevor wir richtig einsteigen. Erstens, Gott ist oft auch zwischen den Zeilen unserer Lebensgeschichte zu finden. Und es lohnt sich, zu gewissen Punkten innezuhalten, mal Rückschau zu halten, wo hat Gott Weichen gestellt, wo bin ich vielleicht von manchen auch bewahrt worden, wo habe ich sein Eingreifen bisher nicht gemerkt, über größere Zusammenhänge hinweg auch mal zum Beispiel zum Geburtstag oder zu bestimmten Jubiläen. Und das Zweite, wir dürfen falsche Entscheidungen aufarbeiten. Die Bibel nennt es Umkehr, diese 180-Grad-Wendung, Buße tun, Metanoia oder auch Schuf. Wo halten wir unsere Fehltritte unterm Teppich verborgen? Und wo kann vielleicht ein einsichtiger Umgang da mit anderen Menschen zur Hilfe werden? So viel erstmal als Vorgedanke. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen in eine Geschichte, die ist ca. 3000 Jahre alt. Ich will heute nicht so eine lange Predigt halten, deswegen heute nur 5 Kapitel, die wir miteinander betrachten wollen. Ja, die Wärme und weil wir uns auf das Zeugnis von euch noch freuen. Genau. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Mann schon. Ich möchte noch nicht seinen richtigen Namen, wie er uns in der Bibel berichtet ist, verraten, sondern ich nenne ihn einfach mal Sally. Und dieser Sally, der wächst, zumindest was das Materielle betrifft, in einer sehr behüteten Kindheit auf. Also ihm fehlt es wahrscheinlich an nichts, denn sein Vater war wohlhabend. Und es war nicht das einzige Gute, sondern sein Vater war auch, was generell schon immer eine Seltenheit war, ein sehr gottesfürchtiger Mann. Dieser Sally muss natürlich den ganzen Wohlstand und auch seinen Vater teilen mit einigen Brüdern. Und so könnt ihr euch das vorstellen, jeder, der auch mit Brüdern aufgewachsen ist, da gibt es immer mal auch Rangeleien. Und zumal wenn man nicht der Größere ist, muss man manchmal sich unterordnen und kuschen. Und so kann ich mir vorstellen, es ist uns nicht so genau berichtet, aber ich denke mir das jetzt mal so, der Sally hatte sicher auch den Wunsch, mal das Sagen zu haben. Und so hat er diese Zeiten, die er bei seinem Großvater verbracht hat, bestimmt sicher genossen, dort auf dem Schoß zu sitzen von seinem Großvater und davon zu träumen, später auch mal König zu sein, so wie er. Und je älter dieser Sally wurde, desto mehr reifte dieser Wunsch in ihm, ich möchte auch mal König sein, ich möchte mal Macht haben. Aber, wie das immer so ist, es gibt Probleme bei solchen Wünschen. Und Problem Nummer eins war, er war in der Rangfolge nicht der Erstgeborene und demzufolge war sein Vater sozusagen thronfolgemäßig auf jemand anders eingeschossen. Und das viel wichtigere Problem, zur damaligen Zeit galt in Israel noch der Grundsatz, Gott beruft die Könige. Und Gott hatte sich in dieser Hinsicht noch nicht geäußert, wen er sozusagen zum König über sein Volk Israel bestimmt hatte, wenn denn der alte König mal das Zeitliche segnet. Je älter dieser Sally wurde, desto mehr hielt er an seinem Plan fest, fand ihn auch gar nicht so schlecht und war damit nicht mal der Einzigste. Denn der ältere Bruder, der vor ihm kam, der war berühmt für seine Unentschlossenheit, für seinen Wankelmut. Er war sehr leicht zu beeinflussen, triebgesteuert, hatte wenig politische Ambitionen, man würde vielleicht heute sagen, keinen richtigen Biss. Er war dem Alkohol sehr zugetan und hatte eine große Schwäche für Frauen. Warum sage ich Schwäche für Frauen? Also zugegeben, das war nicht nur das Problem von dem großen Bruder, das war generell in der Familie ein Riesenproblem, dass diese Familie und vielleicht auch die ganze Gesellschaft der damaligen Zeit das Bild von Ehe nicht so gelebt hat, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Als er sagte, ein Mann soll seiner Frau anhangen und die zwei werden eins sein. Sondern Ehe in dieser Familie und in dieser Gesellschaft, in diesem Volk, wurde ersetzt durch die billige Kopie, die auch das Umland so gepflegt hat. Es war nicht mehr das Gegenüber und die Hilfe, die Zweisamkeit zur Ehre Gottes gewissermaßen, die im Zentrum stand, sondern es war sozusagen zum Druckmittel, zum Zweck geworden. Zum Beispiel, um politische Beziehungen zu festigen oder um gesellschaftlichen Rang zu stärken oder um seinen Sextrieb auszuleben, ohne wirklich Intimität zu schaffen oder um sich einfach nur zu reproduzieren, denn in dieser Gesellschaft galt noch, wer viele Nachkommen hat, das ist ein großes Statussymbol. Ihr könnt es euch vorstellen, die Frauen kommen bei solchen Geschichten oft sehr schlecht weg. Manchmal gewinnt man hier, wenn man das im Zusammenhang liest, sogar den Eindruck, die haben überhaupt gar keinen Einfluss, weder auf ihr eigenes Leben noch auf das der Umliegenden. Und ich möchte so eine erste Entdeckung kurz mit an die Wand werfen, vielleicht kannst du da mal weiterklicken. Ach ja, das zum Mitlesen, genau. Wo die biblischen Prinzipien von Mann und Frau nicht mehr der Maßstab sind in unserem Miteinander, geht eine Gesellschaft kaputt. Und nach wie vor leiden besonders die Schwächeren darunter. Den Rest könnt ihr euch denken. Und dabei sollte doch Israel, das Volk Gottes, den Unterschied machen. Die sollten doch anders sein. Beide Geschlechter in ihrer Verschiedenheit und in ihrer Ergänzungsbedürftigkeit ehren und miteinander verbinden. Das war damals ein Riesenproblem. Ich glaube, allzu viel hat sich nicht geändert. Zurück zur Geschichte. Unser Sally wird groß und er schmiedet einen fiesen Plan. Gemeinsam mit seinem Cousin Jonadab und der ältere Bruder, ihr könnt es euch sicher denken, von Amnon ist hier die Rede, der tappt richtig gut hinein in diese Falle. Und unter einem Vorwand lockt er seine Schwester, seine Halbschwester Tamar ins Schlafzimmer und vergewaltigt sie dort. Das können wir nachlesen, diese grausame Geschichte. Die Leidtragende, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist hier die Tamar, ist die Frau. Beide Brüder sorgen sich nicht wirklich um ihr Wohl. Sie sind selbstverliebt, sie denken nur an ihre eigenen Triebe, an ihre eigenen Wünsche. Und normalerweise hätte Amnon in Israel auf diese Tat was verdient? Die Todesstrafe. Aber Absaloms Plan, so heißt unser Sally, der geht nicht auf. Denn der oberste Richter und König zugleich, ihr Vater David, unternimmt nichts. Und so rutscht Absalom nicht nach vorn in der Thronfolge, wie erwartet. Er ist wütend auf seinen Vater. Warum legt er bei Amnon einen anderen Maßstab an wie beim restlichen Volk? Obwohl Amnon keine Reue für sein Verhalten zeigt, bleibt David passiv. Und weder als politisches noch als familiäres Oberhaupt zieht er hier Konsequenzen. Warum er das tut, vielleicht erfahren wir es noch. Dieser Absalom, der ist von seinem Plan der Thronfolge so besessen, dass er nicht aufgibt, sondern überlegt und denkt, es muss ein Plan B her. Und so lässt er einiges an Gras über die Sache wachsen, nimmt seine Schwester Tamar bei sich auf, um sich als guter Bruder darzustellen. Und nach einiger Zeit lädt er alle Brüder zu einem Festessen ein, ein Stück außerhalb von Jerusalem. Und so naiv wie der Amnon ist, der kommt natürlich auch dazu. Und der Absalom hat sich vorher schon zwei Leute auserkoren und gesagt, wahrscheinlich wird sich Amnon betrinken, wenn es soweit ist, bringt ihn um die Ecke, gesagt, getan. Und jeder in Israel, der würde das doch verstehen, oder? Wenn der König nicht für Ordnung sorgt, dann muss sich der zukünftige König als der erweisen, der auch an der eigenen Familie keinen Halt macht, sondern Gottes Gesetz umsetzt. Aber es kommt wieder nicht, wie erwartet, für den Absalom. Es bricht Panik aus bei dem Festessen, alle Brüder flitzen zurück nach Jerusalem und Absalom bekommt es mit der Angst und das Einzige, was er jetzt denkt, was richtig wäre, er flieht zu seinem Großvater Talmai nach Geshur und versteckt sich dort. Und David bleibt wieder passiv. Er zieht ihm nicht nach, er lässt ihn gehen, er bricht den Kontakt ab, Funkstille. Erst als Joab mit David ein Gespräch führt und ihn gewissermaßen überlistet, denkt David, es könnte eine gute Idee sein, den Absalom zurückzuholen nach Jerusalem. Und er holt ihn zurück, setzt ihn aber dort unter Hausarrest für 2 Jahre. Das kann vielleicht eine Methodik sein, seine Kinder zu erziehen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, die eigene Erziehung oder die eurer Kinder. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da habe ich mal ziemlich über die Stränge geschlagen. Nähere Ausführungen im einzelnen Gespräch. Die Folge war, mein Vater hat sich dazu entschlossen, 2 Wochen nicht mit mir zu sprechen. Und ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, vielleicht auch nicht, aber für mich war das grausam, weil ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Und ich habe ihn dann nach 2 Wochen darum gebeten, mich zu schlagen oder irgendwas anderes zu tun, aber wieder mit mir zu sprechen. Und so muss hier Joab wieder ein gutes Wort einlegen für den Absalom. Und so kommt es nach 2 Jahren zur scheinbaren Versöhnung zwischen David und seinem Sohn. Mittlerweile hat sich auch in Sachen Thronfolge was getan in Israel. Gott hat seinen Willen offenbart und hat gesagt, Salomo, ein Bruder von Absalom, einer, der viel, viel später kommt sozusagen in der Rangfolge, der soll König werden. Aber ihr könnt es euch denken, Absalom hat sich so verrannt in seinen Plan, in diesen Wunsch, dass ihm das nicht nur egal geworden ist, was Gottes Plan ist, sondern dass er sogar anfängt, gegen den Plan Gottes zu arbeiten. Und da habe ich kurz innegehalten und gedacht, bis heute stehen wir wahrscheinlich in derselben Gefahr, ob das jetzt immer bewusst oder unbewusst ist, aber dass wir Gott ausklammern aus unseren Plänen. Und ich glaube, daran liegt viel mehr das Vergehen. Nicht erst in unserem ersten Verstoß gegen Gottes Gebote, sondern dass wir diese Gemeinschaft mit ihm nicht wollen. Dass wir nicht danach fragen, was ist dein Wille? Vielleicht beten wir manchmal, Herr, segne unseren Tag, segne das und das, was ich mir heute vorgenommen habe. Aber dass wir uns nicht mehr aufmachen in diese Gemeinschaft mit ihm und das akzeptieren, wenn Gott einen anderen Plan hat, wie wir uns das vielleicht sehnlichst wünschen oder wo wir denken, das sollte richtig sein. Hans-Peter Reuer hat es mal gut auf den Punkt gebracht. Danke. Mache Gott zum Gegenüber in all deinen Gedanken. Egal, ob im Auto, da fühle ich mich immer besonders ertappt bei den guten Gedanken, beim Einkaufen oder vor dem Computer. Besprich mit Gott genau das, was du jetzt gerade tust. Er verändert dein Leben. Gott möchte hinein in unseren Alltag. Er möchte unser Leben verändern. Er möchte, dass wir uns wieder aufmachen hin zu ihm, eben diese Umkehr wagen, diese Buße, dieses Zurückkommen ins gelobte Land, ja, wie es bei dem Volk Israel oft war. Und sie kehrt zurück hin zu Gott, dort, wo wir eigentlich hingehören. Absalom hat einen eigenen Plan, ich habe es schon vorweggenommen. Er beginnt sich also beim Volk einzuschleimen. Im ganzen Land verbreitet Lügen über seinen eigenen Vater und versucht es jetzt auf gewaltsame Art und Weise vorzubereiten. Er plant also den Putsch und irgendwann ist es soweit. Er hat alles zusammengesammelt und kehrt in die Stadt zurück, wo auch schon sein Vater zum König über Israel ausgerufen wurde, nach Hebron, lässt sich dort ausrufen und zieht dann bis an die Zähne bewaffnet nach Jerusalem, um den Thron zu besteigen. Und David, was macht er? Der gibt diese uneinnehmbare Festung Jerusalem auf, kampflos. Und er nimmt sein Gefolge und zieht mit ihnen gemeinsam über den Jordan bis nach Mahanaim, dort wo er auch familiäre Verbindungen hat. Denn die Ruth, die kam daher, seine Ururgroßmutter. Absalom ist im Machtrausch. Er sitzt jetzt auf dem Thron in Jerusalem und er kann sich einfach nicht mehr bremsen. Er glaubt, David ist für mich erst dann keine Gefahr mehr, wenn er wirklich tot ist. Und so schnappt er sich ein riesiges Heer und eine böse Tat folgt der nächsten. David wird doch noch zum Kampf gezwungen, die Konfrontation, die er eigentlich vermeiden wollte. Seine Obersten überreden ihn zwar, in der Festung zu bleiben, nicht mit aufs Schlachtfeld zu ziehen, aber er stellt sich an den Ausgang des Tores und jeder Soldat, der aufs Schlachtfeld an ihm vorbei muss, dem impft er ein, verschont mir den jungen Absalom. Nach wie vor ist also dieser Vater von dem Wunsch beseelt, Absalom soll leben, Absalom soll umkehren. Bis zur letzten Sekunde hofft er für seinen Sohn. Und da habe ich was entdeckt, was mich auch über Gott staunen lässt. Denn Gott gibt keinen auf. Wir haben ein Zeichen vereinbart, aber ich weiß nicht welches, vielleicht kannst du mal klicken. Danke. Gott gibt keinen auf. Bis zur letzten Sekunde hofft er für uns, dass wir den Weg zum Leben wählen und umkehren. Und es bleibt die zentrale Botschaft, egal ob Altes oder Neues Testament, egal ob Epistel oder Biografie oder Psalm. Ändert euren Sinn, kehrt um von euren bösen Wegen. Wo muss ich umkehren, wo müssen wir umkehren? Und vielleicht hast du sofort was vor Augen, wo du sagst, das liegt auf der Hand, das fällt mir wie Schuppen von den Augen, das beschämt mich, wie ich mich hier und dort verhalten habe. Und du würdest gern neu anfangen. Und da sage ich dir, mach das. Gott wird dir nicht den Kopf runterschlagen. Der freut sich über jeden Sünder, der Buße tut, der umkehrt, der diesen Weg hin zu Gott wieder wählt, in der täglichen Vergebung dieses Wunder entdeckt. Es ist ein fröhlicher Wechsel. Wir dürfen Sünde eintauschen gegen Vergebung. Und vor vielen Jahren ist mir ein Satz hängen geblieben von Tim Keller, wer den kennt: In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Also je mehr ich mich mit Gottes Wort, mit diesem Spiegel beschäftige, je mehr darf ich entdecken, ich kann vor diesem Thron allein nicht bestehen. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Aber, und zum Glück gibt es dieses Aber, in Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Je mehr ich das entdecken darf, wie unfähig ich aus mir selber heraus bin, desto mehr darf ich mich auf diese Liebe von Christus verlassen und darauf berufen, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, für mich gestorben ist und darüber dankbar werden. Und was gibt es Schöneres? Nicht über unserem eigenen Verhalten, sondern über dem, was Jesus für mich getan hat. Und vielleicht bist du auch einer von den Typen, die sagen, boah, das holt mich jetzt so gar nicht ab. Ich weiß gar nicht, was die immer alle haben. So schlecht bin ich doch nur auch wieder nicht. Und wenn du diese Gedanken hast, dann bist du damit auch in guter Gesellschaft vieler frommer Leute. Jesus hat sich zu seinen Lebzeiten auch schon darüber unterhalten, ja, wie Menschen damals ihre Gottesbeziehung definiert haben. Und ja, viele haben das so gehandhabt und haben gesagt, wenn ich mehr Gutes wie Schlechtes tue, dann bin ich doch am Ende gar nicht so schlecht. Und ganz perfekt ist ja eh keiner. Nicht mal der der Pastor, der Prediger oder der Vorsitzende vom Gemeinschaftsverband oder der Missionar. Jesus fordert seine frommen Zeitgenossen heraus, darüber mal nachzudenken. Gott richtet uns doch nicht nach unserem Verhältnis von guten und bösen Taten. Ja, die Taten sollen ein Ausdruck von unserem lebendigen Glauben sein. Aber es gibt viele, viele Menschen, die besser sind als ich. Und trotzdem meilenweit weg von unserem Herrn Jesus. Meilenweit weg von Gott. Das Kriterium für unsere Gotteskindschaft, das ist kein unsicheres. Das ist nicht so, dass wir um unsere Erlösung bangen müssten, so nach dem Motto, hoffentlich reicht's an guten Taten. Wenn Jesus dein Herr ist, wenn du in dieser lebendigen Beziehung mit ihm lebst, wenn du das willst, dann bist du ein Gotteskind. Und wenn du diese Beziehung dann praktisch ausprobierst jeden Tag, dann wird ein Wunder geschehen. Und wisst ihr, wie das aussieht? Du wirst in deinem Leben Sünde entdecken. Du wirst entdecken, dass dich Dinge gefangen halten. Und du wirst entdecken, dass Christus dich von all dem freimachen kann und wird. Und das nennt die Bibel Heiligung. Und wir sind eingeladen auf diesen neuen Weg. Denn dieser neue Weg, den haben damals schon die ersten Christen beschritten, haben sich also genannt, die dem neuen Weg folgen. Dieser neue Weg, das ist also keine Trophäe, die ich mir irgendwo in die Vitrine stelle, sondern das bleibt eine Beziehung. Das bleibt was Lebendiges. Da bleibt man nicht stehen bei diesem einen Tag der Bekehrung oder diesem besonderen Erlebnis, wo mir was ganz offenbar geworden ist, sondern da geht man durch Höhen und durch Tiefen, das nennt man Alltag. Und in diese lebendige Beziehung, da lädt uns Jesus immer wieder ein. Und dass Absalom diese Beziehung zu Gott findet, so wie sie David vor ihm gefunden hat, das war dieser große Wunsch. Aber Absalom, der ritt weiter seinem eigensinnigen Ziel nach. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Abwärtsspirale. Die bringt uns nicht ans Ziel, sondern immer weiter weg, mitten ins Verderben. Und am Tag seines Todes, da stirbt er und reißt 20.000 Männer mit in den Tod. Verblendet von der eigenen Begierde. Es war irgendwie ein seltsamer Sieg für die Armee von David, denn sie kehrten nach Hause und fanden einen traurigen König. Einer, der enttäuscht darüber war. Einer, der so liebt, wie Gott uns liebt. Der nicht aufhören kann, bis zur letzten Sekunde für unsere Umkehr zu hoffen. Und ich habe beim Psalm durchblättern irgendwann diesen Psalm entdeckt, der diese Situation so ein bisschen abbildet. Viele Psalmen sind ohne große Vorbemerkung geschrieben, aber manche haben extra so einen kleinen Titel vornweg, damit man sich vorstellen kann, in welcher Situation könnte der entstanden sein. Und ich möchte gern abschließen mit einem Lied, was David geschrieben hat. Und es ist Psalm 3, er ist überschrieben, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun, steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Viel könnte man über diesen Psalm sagen. Vielleicht nur eine Sache, was mir so ins Auge gefallen ist. Na, wie die anderen von Gott sprechen als dem unpersönlichen, diesem El, wie es dort im Hebräischen heißt, und wie David von diesem Gott spricht, wie man das richtig rauslesen kann, wie er Gott beim Namen nennt, wie er von Jahwe, seinem Herrn, spricht. Du aber, Herr, wie es ja übersetzt heißt. Ich lade euch ein, mit Jesus zu reden. Wir wollen beten. Wir wollen dir danken, Herr, für diese jahrtausendealte Geschichte, für diese Biografie, die du uns überliefert hast. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du in unseren Alltag hineinsprichst. Herr, dass wir dein Wort mitnehmen können in die Situationen, die uns diese Woche kommen, in die Begegnungen zu den Menschen, zu den Aufgaben. Dass du uns prägst, dass wir uns von dir prägen lassen. Herr, dass wir entdecken, wo wir lernen dürfen von den guten, aber auch von den schlechten Vorbildern. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass diese Beziehung lebendig bleibt, Herr, dass du uns das immer wieder vor Augen führst, dass du das willst, dass dir das ein Herzensanliegen ist, uns zu kennen, mit uns zu reden, mit uns Gemeinschaft zu haben, dass wir dich mit hineinnehmen in unseren Alltag. Und wir danken dir, dass wir heute auch noch dieses ganz praktische Beispiel aus Mariupol hören können. Herr, wir wollen dir danken für die Geschwister, mit denen du uns verbindest, hier im Dorf Chemnitz, in Drehbach, auf der ganzen Welt. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du auch bei denen bist, die dich gerade nicht ernst nehmen können, die deinen Verheißungen nicht glauben können, die ihre eigenen Wege gehen. Danke, Herr, dass wir auch wissen, du gehst ihnen nach und wir dürfen für sie Fürbitte halten. Herr, schenk uns diese Liebe, die David für seinen Sohn hatte, für diese Menschen. Amen.